Hey du, liebe Hörerin, wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
Ja, genau. Diese Botschaft geht in der Tat besonders an die Frau. Wir haben heute etwas ganz Besonderes für dich. Etwas, das dich einlädt, dich richtig fallen zu lassen.
Mhm. Kennst du schon Femtasy? Das ist eine Audioplattform für weibliche Lust, Sinnlichkeit und Selbstliebe. Geführt von echten Stimmen, echten Fantasien mit viel Raum nur für dich.
Wir durften reinhören und haben sofort gemerkt, huh, das geht ganz schön unter die Haut, wie diese fast meditative Geschichte zum Eintauchen in deine Fantasie.
Feel Good Flow mit Tom. Eine geführte Reise voller Nähe, Ruhe und Lust. Jetzt hören wir mal gemeinsam kurz rein.
Willkommen zu einem Moment der Entspannung und des ganz bei dir Seins. Dieser Flow ist eine Einladung, dich mit deinem Körper und deinem Selbst ganz bewusst zu verbinden und dir und deiner Lust bewusst zu begegnen. Lass uns deine Sinne und deine Sinnlichkeit zelebrieren, deine Schönheit und all die Empfindungen, die dir dein wundervoller Körper ermöglicht.
Und das Beste, du kannst Femtasy selbst ausprobieren und dabei sparen.
Mit dem Code STARKEFRAUEN bekommst du 25 Euro Rabatt auf das Jahresabo.
Schau einfach mal auf femtasy.de, das schreibt sich Femtasy, und gönn dir deine kleine sinnliche Auszeit.
Und jetzt viel Freude mit unserer neuen Folge von Starke Frauen.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer besonderen, nicht ganz einfachen Folge unseres Podcasts Starke Frauen. An meiner Seite begrüße ich wie immer die wunderbare, einzigartige Kim Seidler.
Und die Arme gehen hoch.
Ja, die Arme
und
gehen hoch.
Und natürlich an meiner Seite die großartige, großherzige Katrin Jakob. Katrin, du hast es angedeutet, die heutige Folge wird eine ganz besondere. Eine Episode, die uns auch emotional ein bisschen herausfordern wird. Mhm. Denn es geht um eine junge Frau, deren Schicksal vielen Menschen bekannt ist. Ein Schicksal, das eng verbunden ist mit deutscher Geschichte, mit der unfassbaren Grausamkeit des Nazi-Regimes.
Diese Folge wird alles andere als eine fröhliche, soweit können wir schon mal sagen, aber sie ist längst überfällig. Unser Podcast heißt ja Starke Frauen, aber wir haben hier auch schon junge Frauen vorgestellt und die noch Kinder waren, als sie bekannt und berühmt wurden, aber schon volljährig waren, als wir sie vorstellten. Dazu gehören Greta Thunberg, Folge 181, und Billie Eilish, Folge 63. Die waren zur Veröffentlichung unserer Folgen bereits volljährig, ebenso die als 13-Jährige berühmt gewordene, kannst du dich noch erinnern, die Adlerjägerin Aysholpan Nurgaif, das war Folge 114, oder auch Malala Yousafzai, das war die Folge 33. Also wir haben noch nie eine Minderjährige vorgestellt in diesem Podcast, eine, die zudem das Erwachsenenalter nie erreichen sollte.
Ja, das ändert sich auf jeden Fall mit der heutigen Folge und wir wünschten uns dennoch, dass es nicht so wäre, ne?
Ja.
Denn es geht um Anne Frank, ein Name, der auch uns immer wieder mitten ins Herz trifft, weil es der Name eines ganz normalen jungen Mädchens ist, das im Alter von 15 Jahren ermordet wurde. Ermordet von, du hast es angedeutet, den Nationalsozialisten im Konzentrationslager, kurz KZ, Bergen-Belsen, aus einem einzigen Grund, denn sie war Jüdin.
Wie es ihr ergangen ist in dieser Zeit, kann man nachlesen. Zitat: Mit Schreiben werde ich alles los, mein Kummer verschwindet, mein Mut lebt wieder auf. Aber, und das ist die große Frage, werde ich jemals etwas Großes schreiben können? Werde ich jemals Journalistin oder Schriftstellerin werden? Ich hoffe es so sehr. Mit Schreiben kann ich alles ausdrücken, meine Gedanken, meine Ideale und meine Fantasien.
Diese Hoffnung sollte sich leider nur posthum erfüllen, denn das später wiederentdeckte Tagebuch der Anne Frank, aus dem Katrin gerade zitiert hat, ist das wahrscheinlich berühmteste Tagebuch aller Zeiten und Zeuge einer schrecklichen Zeit, aber auch ein Zeugnis von Hoffnung, Liebe und Menschlichkeit. Wir haben von euch da draußen natürlich schon Hinweise zu ihr bekommen und den mehrfachen Wunsch, ihr doch einmal eine Folge zu widmen. Aber Anne Frank ist für uns ein so großer Name, verknüpft mit einem großen Schicksal und trotz aller Hoffnung auch viel Traurigkeit.
Angesichts der aktuellen politischen Lage haben wir die Folge über sie zuletzt auch wieder einige Monate nach hinten geschoben. Denn wir können und wollen nicht verstehen, wie solche Schicksale so vieler Menschen nicht Mahnung genug sein können für einen friedlichen Umgang miteinander in Demokratien wie der unseren. Unser Angebot an euch ist heute also, dass wir euch eine eher beschreibende Einführung geben, ganz so, wie ihr es von uns gewohnt seid. Wir können und wollen weder die Lektüre des Tagebuchs ersetzen, noch Annes Leben und die politischen Hintergründe erschöpfend behandeln. Das ist von uns hier an dieser Stelle einfach nicht zu leisten. Zum Glück haben das bereits viele andere mit der nötigen Expertise und Recherchearbeit übernommen. Einige Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Verzeiht es uns also, wenn wir uns an einigen Stellen dann vielleicht eher sachlich ausdrücken, aber natürlich wollen wir auch die schönen und liebenswerten Seiten von Anne Franks Geschichte darlegen. Da fangen wir jetzt einfach mal an, wie immer, in der Kindheit, liebe Kim.
Absolut. Anne Frank wird geboren mit dem Namen Anneliese Marie Frank am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main. Genauer in der Eschenheimer Klinik der sogenannten Vaterländischen Frauenvereins, aus dem sich später eine Art Vorläufer der Frauenvereine des Roten Kreuzes entwickeln sollen. Mhm. Annes Eltern sind der Kaufmann Otto Heinrich Frank und seine Ehefrau Edith Frank, geborene Holländer. Otto kann seinen Familienzweig in Frankfurt bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Da ist der Name quasi Programm. Edith dagegen ist eine geborene Holländer und hat tatsächlich niederländische Vorfahren, stammt jedoch gebürtig aus Aachen nahe der niederländischen Grenze. Das Paar hat zu dem Zeitpunkt bereits eine 3-jährige Tochter mit dem Namen Margot, also Annes ältere Schwester. Margot gilt als eher ruhig und sanftmütig, während Anne eher lebhaft und auch mal impulsiv ist. Zitat, sie hat gelacht und gelacht, Zitat Ende, sagte ihr Cousin väterlicherseits Bernhard, auch genannt Buddy, Elias, 2009 der Frankfurter Rundschau.
Also ein richtig fröhliches Kind, an das Buddy tolle Erinnerungen teilt. Darunter auch den Grund für einen ihrer Lachanfälle. Zitat, einmal hat sie mich gebeten, ich soll an den Kleiderschrank von der Omi gehen. Ein Kleid, einen Hut und die Schuhe von der Omi anziehen und sie nachahmen. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie ich in einem Kleid von der Omi ausgesehen habe. Zitat Ende. Da es nur Schwarz-Weiß-Fotos von ihr gibt, beschrieb Buddy auch ihr Aussehen. Zitat, sie hatte wunderschönes schwarzes Haar und sie hatte wunderschöne grau-grüne Augen und einen etwas breiten Mund. Der war nicht unbedingt so schön, aber sehr lustig. Ihre Ausstrahlung war sehr positiv. Zitat Ende. Mit Schwester Margot gibt es schon so etwas wie eine kleine Konkurrenzsituation. Beide wachsen zunächst aber relativ unbeschwert in Frankfurt auf, wo sie nicht nur jüdische, sondern auch katholische und protestantische Freundinnen haben. Die Familie zählt zu den sogenannten Reformjuden. Das ist eine jüdische Konfession, die ethische Fragen deutlich mehr Bedeutung zuweist als zeremonielle Gebräuche.
Es ist dann auch eher Mutter Edith, die sich mit Glaubensfragen beschäftigt. Vater Otto dagegen möchte seinen Töchtern vor allem eines mitgeben. Bildung. Er ermuntert sie zum Lesen, denn das tut er selbst gerne und sammelt so viele Bücher an, dass er so etwas wie eine kleine Privatbibliothek sein eigen nennen kann. Anne ist da noch sehr jung, aber vor allem Schwester Margot nimmt das dankend an. Cousin Buddy dazu, Zitat, Margot war ein sehr ernstes Mädchen und hat immer gelesen. Ich sehe es noch heute vor mir. Ich spiele mit Anne und Margot sitzt im Erker am Fenster und liest. Margot war hochintelligent und immer die Beste in der Schule. Zitat Ende. Ottos Schwester Helene, Leni, Elias sollte später über ihren Sohn Buddy schreiben. Zitat, Buddy ist sprunghaft, egoistisch, intelligent, künstlerisch, begabt, oberflächlich, aber auch seelengut und ähnelt damit sehr Anne. Zitat Ende. Dem hat Buddy im erwähnten Interview dann auch lachend zugestimmt. Um einmal kurz bei Buddy zu bleiben. Der ist damals 4 Jahre älter als Anne und sein Vater lebt schon seit Annes Geburtsjahr 1929 in der Schweiz, genauer in Basel, wo er eine Filiale der Firma Opecta übernommen hat, die mit Geliermittel für Marmelade handelt. Kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr so vorstellen, wofür es alles so Spezialläden damals gab. Aber Opecta, ein pektinhaltiges Geliermittel, erfunden vom Chemiker Robert Feigs. Macht euch da mal ein Eselsohr dran. Mhm. 1931 folgt Buddy mit seinen Geschwistern Geschwistern und seiner Mutter danach. Dieser Umzug in die neutrale Schweiz sollte der Familie später das Leben retten.
Annes Familie jedenfalls merkt Anfang der 1930er Jahre, wie sich der politische Wind in Deutschland dreht. 1923 war der sogenannte Hitlerputsch noch gescheitert. Dazu haben wir in der Folge 266 zu Ellen Ammann einiges erzählt. Doch der Antisemitismus ist im Deutschen Reich weit verbreitet, weshalb die Nazis es 1933 bis zur sogenannten Machtergreifung am 30. Januar schaffen und in der Folge im Eiltempo eine beispiellose und grausame Diktatur errichten. Am 13. März 1933 ziehen die Nazis dann nach den Kommunalwahlen auch in das Frankfurter Rathaus, den sogenannten Römer, ein. Und danach kommt es auch in Frankfurt zum sogenannten Judenboykott. Zitat der Fembio-Autorin Doris Hermanns über diese Zeit: Es gaben sich zwar viele der Hoffnung hin, dass es sich nur um eine kurze Phase handeln würde, aber Otto Frank sah es als Warnung an. Er wollte, dass die Familie Deutschland verließ, da er bereits früher in den Niederlanden gelebt hatte und die NiederländerInnen als liberales und tolerantes Volk erlebt hatte, das während des Ersten Weltkrieges neutral geblieben war. Erschien ihm Amsterdam, wo Juden und Jüdinnen in der Bevölkerung integriert lebten, als gute Wahl. Auch die Grenznähe von Aachen, wo Edith Frank Holländers Mutter und ihre Brüder lebten, spielten eine Rolle. Zitat Ende.
Und jetzt können wir auch das Eselsohr von vorhin wieder aufnehmen. Ebenso wie sein in Basel tätiger Schwager findet auch Otto Frank eine Anstellung bei Opekta, in seinem Fall in Amsterdam. Das Angebot kommt von Chemiker und Firmengründer Robert Feigs selbst. Otto eröffnet daraufhin einen entsprechenden Laden. Robert Feig sollte übrigens als Halbjude seine spätere KZ-Inhaftierung überleben, weil er an der Entwicklung eines kriegswichtigen Blutstillmittels mitarbeitete. Fembio zeichnet das sehr schön nach, wie die Familie Frank ab 1933 Schritt für Schritt in die Niederlande geht. Zitat: Im Sommer 1933 reiste Otto Frank nach Amsterdam, um den Umzug der Familie vorzubereiten. Währenddessen zogen Anne und Margot Frank mit ihrer Mutter zur Großmutter nach Aachen. Edith Frank Holländer folgte ihrem Mann erst im Dezember 1933 mit ihrer ältesten Tochter nach Amsterdam, wo sie in der modernen Großstadtsiedlung Rivierenboort, also Flussviertel, am Merveldeplein eine Wohnung gefunden hat. Margot sollte sich dort erst in Ruhe eingewöhnen, bevor sie Anfang des Jahres in die Schule kam. Anne Frank zog erst im Februar 1934 zu ihrer Familie nach Amsterdam, als Überraschung für ihre Schwester zu deren Geburtstag. Zitat Ende. Der Bezug zu den Niederlanden ist also bereits da und das nicht nur wegen Ediths passendem Nachnamen. Man könnte fast meinen, dass sich jetzt alles fügt. Anne lebt sich in Amsterdam prima ein, besucht erst den öffentlichen Montessori-Kindergarten, ab 1935 die Grundschule und hat auch viele deutsch-jüdische MitschülerInnen. Mit Hanna Goslar und Sanne Ledermann, ebenfalls Deutsche, findet Anne wunderbare Freundinnen, mit denen sie laut Doris Hermanns ein unzertrennliches Trio bildet.
In Amsterdam wird aus Anneliese, also Annes eigentlichem ersten Vornamen, übrigens mit der Zeit das im Niederländischen gebräuchliche Annelies, ohne E am Ende. In den ersten Jahren kann die Familie die Verwandtschaft in der Schweiz und wohl auch die Großmutter mütterlicherseits in Aachen noch besuchen. Insgesamt fühlt sich Familie Frank in den Niederlanden sehr wohl, auch wenn sie es nach der Annektierung Österreichs durch Deutschland im März 1938 in Betracht ziehen, die Niederlande zu verlassen. Denn auch beruflich ist es für Vater Otto schwer. Er erwägt, eine Firma in Großbritannien zu gründen. Als das allerdings scheitert, beginnt er in seinem Laden neben dem Geliermittel Opekta bzw. Pektin auch Kräuter und Gewürze zu verkaufen. Die Familie entscheidet sich schließlich fürs Bleiben, denn die Niederlande sind damals ebenso neutral wie die Schweiz. Allerdings haben die Niederlande weder die langjährige Tradition der neutralen Diplomatie noch die schützenden Alpen um sich, die der Schweiz einen geografischen Vorteil verschaffen. Am 10. März 1940 überfällt Nazi-Deutschland schließlich Belgien, Luxemburg und die Niederlande als Teil ihrer Blitzkriegsstrategie. In der Folge kommt es zu einem massiven Bombenangriff auf Rotterdam am 14. Mai 1940 mit tausenden Toten. Die Niederlande kapitulieren noch am selben Tag und Belgien folgt am 28. Mai 1940.
Das hat natürlich massive Auswirkungen auf die niederländische Bevölkerung, insbesondere den jüdischen Teil. Ihnen wird, wie auch in Deutschland, über Nacht jede Teilnahme am öffentlichen Leben verboten. Parks, Museen, Schwimmbäder, Geschäfte und Schritt für Schritt auch Schulen. Nichts dürfen sie mehr besuchen. Das heißt für Vater Otto auch, dass er sein Geschäft aufgeben muss. Doris Hermanns in fembio.org dazu, Zitat: Bereits im August 1940 mussten sich alle deutschen Jüdinnen und Juden, die nach 1933 in die Niederlande eingewandert waren, beim Amt für Ausländer melden. Angeblich ging es nur um eine Routineregistrierung, aber schon im Februar 1941 erhielten alle Jüdinnen und Juden eine neue Legitimationskarte mit einem großen J im Ausweis. Zitat Ende. Im September 1941 geht es dann für alle jüdischen Kinder, also auch Anne und Schwester Margot, in gesonderte Schulen, die von den deutschen Besatzern organisiert werden. Bereits ab Juli 1941 wurde von den Nazis der euphemistisch Entlösung der Judenfrage genannte Vernichtungsfeldzug gegen das europäische Judentum auf den Weg gebracht, also so nannte der sich wirklich, und wird im Januar 1942 auf der berüchtigten Wannsee-Konferenz endgültig beschlossen.
Zur Wannsee-Konferenz gibt es übrigens einen Spielfilm, den man sich immer noch in der ZDF-Mediathek anschauen kann. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Zurück zu Anne und ihrer Familie. 1941 ist ein schicksalhaftes Jahr für die Franks und viele Jüdinnen und Juden in den Niederlanden und Europa. Otto Frank fühlt sich nun auch in der Wahlheimat nicht mehr sicher und versucht Asyl in Kuba und auch in den USA zu erhalten. Denn er ist mit einem gewissen Nathan Strauss befreundet, der Kontakt zur damaligen First Lady Eleanor Roosevelt hat. Kommt euch vielleicht auch bekannt vor. Entsprechende Briefe tauchten 2007 erst auf. Was die Sache kompliziert macht, laut der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 sind im Ausland lebende deutsche Juden faktisch staatenlos. Zitat, Paragraph 1. Ein Jude, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, kann nicht deutscher Staatsangehöriger sein. Der gewöhnliche Aufenthalt im Ausland ist dann gegeben, wenn sich ein Jude im Ausland unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er dort nicht nur vorübergehend verweilt. Zitat Ende. Das heißt für Familie Frank, sie haben keine Staatsangehörigkeit mehr, keine gültigen Papiere und kommen aus den von den Nazis kontrollierten Niederlanden nicht mehr raus. Ein bereits ausgehandeltes Visum für Kuba verliert dadurch seine Gültigkeit. Dennoch zeigen die Franks einen enormen Kampfeswillen. Vater Otto organisiert private Filmabende und Hauskonzerte, die dem Kino- und Veranstaltungsverbot entgegenwirken sollen. Auch in Annes neuer Schule, dem sogenannten Lyzeum, vermisst Anne zwar alte FreundInnen, findet aber auch schon am ersten Tag eine neue beste Freundin. Sie heißt Jacqueline van Maassen, die am 13. Februar dieses Jahres, also 2025, erst verstarb. Also sie ist sehr alt geworden.
Zitat aus Annes Tagebuch vom 14. Juni 1942. Hanneli und Sanne waren früher meine besten Freundinnen. Und wer uns zusammen sah, sagte immer, da laufen Anne, Hanne und Sanne. Jacqueline van Maassen habe ich erst auf dem jüdischen Lyzeum kennengelernt. Sie ist jetzt meine beste Freundin. Zitat Ende. Jacqueline schwärmt später in den höchsten Tönen von der lebenslustigen Anne. Zitat, ich fühlte mich bei Anne zu Hause sofort wohl. Ihre Aufgewecktheit und die Art, wie sie mit mir Freundschaft geschlossen hatte, gefielen mir gut. Nie wieder bin ich jemandem begegnet, der das Leben so auskostete wie meine Freundin Anne. Ich genoss ihre herzliche Zuneigung und war ihr eine so gute Freundin wie möglich. Zitat Ende. Diese Lebensfreude, die auch auf andere übergreift, trotz dieser Repressalien, unglaublich. Beide verbindet auch die Liebe zur Mädchenbuchreihe Jupp ter Höll, der Autorin Cici van Marxveld. In diesen Büchern geht es um die Abenteuer einer Gruppe von Freundinnen, darunter Kitty, Conny, Emmy Pop und Marianne. Einmal merken insbesondere den Namen Kitty, die mit Nachnamen Franken heißt. Jacqueline überlebt den Holocaust übrigens deshalb, weil deren Mutter die katholische Herkunft der Familie nachweisen kann.
Vielleicht hier mal eine kurze Erklärung eingeschoben. Meist spricht man von Holocaust, wenn man den Völkermord des NS-Regimes während des Zweiten Weltkriegs meint. Einige sagen auch Shoah. Beides wird synonym verwendet. Das eine basiert auf dem altgriechischen Holocaustos und bedeutet vollständig verbrannt. Shoah ist das hebräische Wort für die Katastrophe. Zur Erinnerung, Dabei kamen 2/3 aller damals lebenden europäischen Juden ums Leben. Insgesamt 5,6 bis 6,3 Millionen Menschen.
Einfach unfassbar, diese Zahl. Mhm. Familie Frank kann nicht wissen, was auf der Wannsee-Konferenz beschlossen wurde, aber sie ahnen, dass es um ihr Leben gehen könnte. Mehr und mehr werden sie zu Menschen zweiter Klasse und auch optisch markiert. Seit dem 3. Mai 1942 müssen alle Jüdinnen und Juden den gelben Davidstern auf ihrer Kleidung tragen.
Zitat auf der Webseite des Anne-Frank-Hauses. Als Margot am 5. Juli 1942 eine Aufforderung erhält, sich zur Arbeit in Nazi-Deutschland zu melden, sind ihre Eltern misstrauisch. Sie glauben nicht, dass es um Arbeit geht und entschließen sich, am nächsten Tag unterzutauchen. Die Familie versteckt sich, um der Verfolgung zu entrinnen. Zitat Ende. Dieses Versteck sollte das Hinterhaus von Ottos Firma werden, gelegen an der Prinsengracht 263. An diesem Versteck arbeitet Otto mit seinen früheren Angestellten schon seit dem Frühjahr. Hilfe bekommt er durch seine ehemalige nicht-jüdische Sekretärin Miep Chies, geborene Hermine Santruschitz, deren Ehemann Jan Chies seine ehemaligen Mitarbeiter Viktor Gustav Kugler und Johannes Kleimann sowie die junge Büroangestellte Pep Voskoil. Teil dieser Vorbereitung ist wohl auch, dass er Anne zu ihrem 13. Geburtstag am 12. Juni 1942 ein Notizbuch schenkt, das Anne in einem Schaufenster entdeckt hatte. Es ist ein kleines, rot-weiß kariertes Poesiealbum, das Anne fortan als Tagebuch nutzen wird. Am 6. Juli 1942 geht es für Familie Frank nun in das vorbereitete Versteck. Der Aufenthalt dort soll eigentlich nur einige Wochen oder Monate dauern, doch wie wir wissen, kommt es leider anders. Im Hinterhaus, auf Niederländisch übrigens Achterhaus, versteckt sich nicht nur die vierköpfige Familie Frank, sondern auch eine Woche später das Ehepaar Auguste und Hermann van Pels sowie deren Sohn Peter. Auch der Zahnarzt Fritz Pfeffer, der in Ottos Alter ist, findet sich dort ein. Er kommt im November 1942 dazu und teilt sich ein Zimmer mit Anne.
Auf der Website des Anne-Frank-Haus gibt es eine plastische Darstellung des Gebäudes, seiner Zimmer und der entsprechenden Verstecke. Das verlinken wir euch auch einmal in den Shownotes.
Die Darstellung gibt echt einen ganz guten Eindruck, kommt aber einem Besuch vor Ort natürlich nicht nah. Ich war selbst mal da. Das ist ein unglaublich beklemmendes Gefühl. Zum einen, weil es so eng ist, natürlich. Aber man da auch so durchgeschoben wird. Es bleibt kaum Zeit zu begreifen, was da so in den Räumen passiert ist, weil natürlich hinter einem so viele Leute sind, dass man da so durch, ja, wirklich geschoben wird. Ich kann dennoch einen Besuch im Anne-Frank-Haus natürlich empfehlen. Ihr müsst nur rechtzeitig Tickets buchen, weil ein spontaner Besuch ist nahezu unmöglich.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich war nämlich auch letztens in Amsterdam und wollte spontan das sehen und das war schier unmöglich. Also genau, Katrins Tipp folgen, rechtzeitig Tickets buchen, dann könnt ihr das auch sehen.
Ja.
Zurück ins Jahr 1942 und dem Umzug in das Versteck. Um die Tarnung aufrechtzuerhalten, hinterlassen die Franks ihre eigene Wohnung unaufgeräumt und mit einem Zettel, der eine Flucht in die Schweiz vortäuschen soll. Nicht einmal engste Freunde dürfen von der Flucht wissen. Annes Freundin Jacqueline van Maarsen erfährt am 6. Juli von den Fluchtgerüchten in die Schweiz. Zitat: Ich freute mich für Anne und ihre Familie, weil sie bei Zeiten hatten fortkommen können und meine Freude überwog das Gefühl der Leere, das mich plötzlich überkam, weil meine Freundin verschwunden war. Zitat Ende. Für Familie Frank, die Van Pels und Fritz Pfeffer beginnt nun eine bedrückende Zeit im Versteck, verfolgt von der stetigen Angst um ihre Entdeckung. Kontakt nach außen gibt es nur über die erwähnten HelferInnen, Viktor Kugler, Johannes Kleimann, Miep und Jan Chies, Beb Voskaul. Später wird auch Bebs Vater Jon Voskaul ins Vertrauen gezogen, der sich ebenfalls als enorme Hilfe erweist und beispielsweise den Bücherschrank baut, mit dem der Zugang zum Hinterhaus getarnt wird. Alle Eingeweihten versorgen die 8 Versteckten nun 2 Jahre lang unter größten Mühen mit Lebensmitteln, Informationen, Büchern und setzen damit ihr eigenes Leben aufs Spiel.
Diejenigen, die sich verstecken müssen, sind natürlich einem ganz anderen Leiden ausgesetzt. Neben der ständigen Angst auch das Eingesperrtsein, der drohende Lagerkoller, der Ausschluss vom Leben da draußen. Wie gesagt, wenn ihr da mal in dem Haus seid, dann könnt ihr einigermaßen nachvollziehen, was das bedeutet. Ich meine, ist jetzt absolut kein Vergleichen, aber selbst uns ist ja während des Covid-Lockdowns auch schon da Tage und Wochen immer zu Hause sein zu müssen, das war für einige wirklich fast unerträglich. Und sich das aber vorzustellen, dass das jahrelang ist, dass man nicht rauskommt, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Und Anna hat das eben in ihrem Tagebuch dokumentiert. Der erste Eintrag datiert vom 12. Juni 1942, dem Tag ihres 13. Geburtstags, an dem sie ihr rot-weiß kariertes Notizbuch geschenkt bekommt. Zitat: Ich werde, hoffe ich, dir alles anvertrauen können, wie ich es noch bei niemandem gekonnt habe, und ich hoffe, du wirst mir eine große Stütze sein. Zitat Ende. Und diese Stütze wird das Buch in der Folge auch werden. In einem Nachtrag vom 28. September schreibt sie: Ich habe bis jetzt eine große Stütze an dir gehabt, auch an Kitty, der ich jetzt regelmäßig schreibe. Diese Art, Tagebuch zu schreiben, finde ich viel schöner, und ich kann die Stunde fast nicht abwarten, wenn ich Zeit habe, in dich zu schreiben. Ich bin, oh, so froh, dass ich dich mitgenommen habe.
Diese Art, Tagebuch zu schreiben, was meint Anne damit? Es sind ihre Einträge in Briefform, adressiert an verschiedene Charaktere aus der erwähnten Mädchenbuchreihe Jupp de Höhl. Denn was wir euch bisher nicht gesagt haben, die namensgebende Jupp, die Heldin dieser Geschichten, schreibt ebenfalls ein Tagebuch und adressiert darin ihre Freundinnen. Anne führt ihr Tagebuch also als eine Art Briefsammlung. Die allermeisten Einträge richten sich eben an genannte Kitty Franken, die Anne ohne C, also Franken, schreibt. Das ist allerdings nicht von Anfang an so, denn 1944 beginnt Anne, ihre Einträge neu abzuschreiben und zu vereinheitlichen. Warum? Dazu kommen wir gleich. Erst einmal sei erwähnt, dass Anne in ihrem Versteck natürlich viel schreibt vom Eingesperrtsein und von der allgemeinen Lebenssituation. 2 Tage nach dem Einzug ins Versteck schreibt sie am 8. Juli 1942, Zitat: Liebe Kitty, zwischen Sonntagmorgen und jetzt scheinen Jahre zu liegen. Es ist so viel geschehen, als hätte sich plötzlich die Welt umgedreht. Aber Kitty, du merkst, dass ich noch lebe, und das ist die Hauptsache, sagt Vater. Ja, in der Tat, ich lebe noch, aber frage nicht, wo und wie. Ich denke, dass du mich heute überhaupt nicht verstehst, deshalb werde ich einfach anfangen, dir zu erzählen, was am Sonntag geschehen ist. Zitat Ende. Und danach berichtet Anne in mehreren Einträgen von dem schicksalhaften Umzug ins Versteck.
Zitat vom 11. Juli 1942. Ich glaube, ich werde mich in diesem Haus nie daheim fühlen. Aber damit will ich überhaupt nicht sagen, dass ich es hier unangenehm finde. Ich fühle mich eher wie in einer sehr eigenartigen Pension, in der ich Ferien habe. Eine ziemlich verrückte Auffassung von Untertauchen, aber es ist nun mal nichts anderes. Das Hinterhaus ist ein ideales Versteck. Obwohl es feucht und ein bisschen schief ist, wird man wohl in ganz Amsterdam, ja vielleicht in ganz Holland, kein so bequem eingerichtetes Versteck finden. Zitat Ende. Und in einem Nachtrag vom 28. September 1942 schreibt sie: Es beklemmt mich doch mehr, als ich sagen kann, dass wir niemals hinaus dürfen. Und ich habe große Angst, dass wir entdeckt und dann erschossen werden. Das ist natürlich eine weniger angenehme Aussicht. Ja, Zitat Ende.
An dieser Stelle, liebe HörerInnen, können wir nur an euch appellieren. Lest das Tagebuch der Anne Frank selbst. Wir packen euch in die Shownotes einen Link, unter dem ihr es kostenlos herunterladen könnt. Anne schreibt über ihre Zeit im Haus, ihre Sehnsüchte, ihre Gefühle, ihre aufkommende Sexualität, ihre Ängste und Sorgen. Sie wird auch hier und da wütend und wertend und hat auch mal Probleme mit ihrer Mutter, eben wie ein ganz normales Mädchen. Freundschaft schließt sie mit der etwa 10 Jahre älteren Beb Voskaul, die Anne regelmäßig besuchen kommt. Anne beschreibt sie mit den Worten, Zitat: Fröhlich und gut gelaunt, willig und gutmütig, das sind ihre Kennzeichen, Zitat Ende. Im Folgenden wollen wir ein wenig allgemeiner bleiben und noch einmal zurückkommen zu Annes Adressatin Kitty. Es gibt nämlich Vermutungen, dass es sich bei Kitty auch um Kitty Egedi handeln könnte. Egedi geschrieben, die in Vorkriegszeiten eine Freundin der Familie Frank war. Wir halten aber die Theorie mit der Romanfigur Kitty Franken für wahrscheinlicher. Dafür spricht, dass Anne in den Anfangszeiten auch an Pop sehr häufig schreibt und so wie auch Romanhauptfigur Job an verschiedene Freundinnen. Das Anne-Frank-Haus schreibt dazu, Zitat: Alles in allem richtet Anne ihre Briefe an 3 Arten von Adressatinnen. Real existierende Menschen, wie ihre Schulfreundin Jacqueline van Maassen, Figuren aus den Büchern von Cissy van Maxveld, Kitty Popfien, Conny und Lou und Personen, die sie sich selbst ausgedacht hat, Marjan, Jettje und Emmy. Zitat Ende.
Also ein ganz normales Mädchen, das vom Unterhaltungsangebot ihrer Zeit geprägt ist. Anne liest auch im Hinterhaus viel, sie hat ja sonst leider kaum etwas zu tun. Allerdings ist sie dabei von einer selbstgemachten Tapete aus Bildern umgeben. Zitat vom 11. Juli 1942. Dank Vater, der meine ganze Postkarten- und Filmstarsammlung schon vorher mitgenommen hatte, habe ich mit einem Quast die ganze Wand mit Kleister bestrichen und aus dem Zimmer ein einziges Bild gemacht. Zitat Ende. Das viele Lesen verbessert natürlich auch ihre Schreibe. Sie schreibt immer präziser, wortgewandter und generell ansprechender. Es ist später Annes Vater Otto, der für die Veröffentlichung des Werks sorgen sollte. Dazu kommen wir auch gleich. Erst einmal müssen wir das mit den ganzen Fassungen des Tagebuchs etwas aufdröseln. Und Doris Hermanns auf Fembio hilft uns dabei. Zitat. Im Büro konnten die Untergetauchten abends leise Radio hören. So auch Radio Oranje, den von der BBC betriebenen niederländischsprachigen Sender, der über den von Ende Juli 1940 an mehrmals wöchentlich die Mitteilungen der Königin im Londoner Exil an ihr Volk verlesen wurden. Dort hörte Anne Frank im März 1944, dass Bildungsminister Bolkestein dazu aufrief, alle schriftlichen Zeugnisse wie Briefe und Tagebücher aus der Besatzungszeit aufzuheben, damit diese nach der Befreiung eingesammelt werden könnten, um diese schwierige Periode zu dokumentieren. Zitat Ende.
Anne beschließt daraufhin, dass ihr Tagebuch nicht nur für sie selbst ein Zufluchtsort sein, sondern auch einmal veröffentlicht werden soll. Deshalb überarbeitet sie das ursprüngliche Tagebuch, das heute als Version A bekannt ist, und ersetzt eben auch viele Ansprachen durch Liebe Kitty, die sogenannte Version B entsteht dadurch. Von Version A sind die Aufzeichnungen von Dezember 1942 bis Dezember 1943 später verloren gegangen, weshalb diese nur als Version B existieren. In ersten Veröffentlichungen sind besonders intime Passagen, wie beispielsweise zu Annes Sexualität oder ihre Probleme mit Mutter Edith, noch durch Vater Otto entfernt worden, in neueren allerdings wieder enthalten. Ottos gekürzte erste Version gilt dann auch als Version C. Entschuldigt diesen kleinen Vorgriff, denn wir haben ja leider noch nicht erzählt, wie es der Familie und den LeidensgenossInnen im Versteck letztendlich ergeht.
Und hier beginnt dann die ganze Tragik. Am 4. August 1944 wird das Versteck entdeckt. Und zwar von der sogenannten Grünen Polizei, auch Ordnungspolizei, ORPO genannt, die in gemeinsam mit der niederländischen Polizei in das Gebäude eindringt und alle dort Lebenden verhaftet. Dass die Versteckten verraten wurden, wird übrigens von jüngerer Forschung eher verneint, obwohl es über die Jahre eine Menge verdächtiger und umfangreiche Untersuchungen dazu gab. Es geht für die Verhafteten zunächst in die Strafbaracken des sogenannten Durchgangslagers Westerbork, wo die Unfreiwilligen, so heißen die, besonders harte Arbeit verrichten müssen. Von dort geht es am 3. September 1944 in den letzten Zug, der je von Westerbork nach Auschwitz fahren sollte. Otto Frank, dazu in einem Interview 1979, über vieles kann ich auch heute noch nicht sprechen. Zum Beispiel über meine Gefühle, als in Auschwitz auf der Rampe meine Familie auseinandergerissen wurde. Zitat Ende. Alle 8 BewohnerInnen des Achterhaus überleben die unmenschliche Selektion zunächst. Wir werden hier nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Das könnt ihr gerne selbst einmal nachlesen und solltet ihr auch. Wir setzen an diese Stelle ein Zitat von Annes Cousin Buddy Elias, das wir vorhin nur gekürzt wiedergegeben haben. Zitat. Sie hatte wunderschönes schwarzes Haar. Darauf war sie sehr stolz. Es muss entsetzlich für sie gewesen sein, als sie im KZ kahlgeschoren wurde. Zitat Ende. Anne stirbt nicht in Auschwitz, sondern infiziert sich vermutlich mit der Hautkrankheit Krätze und wird schließlich gemeinsam mit Margot ins KZ Bergen-Belsen deportiert, wo sie vermutlich im Februar 1945 an der Folge von Krankheit und Hunger stirbt. Dasselbe Schicksal teilt ihre Schwester Margot wenige Tage später.
Ja, wir haben vorhin von Mord an Anne Frank gesprochen, auch wenn die genaue Todesursache letztendlich eine Krankheit war. Die Nazis haben auch den Tod aller auf diese Weise gestorbenen Menschen zu verantworten. Vater Otto ist der einzige der 8-köpfigen Schicksalsgemeinschaft, der den Krieg überleben sollte, als das KZ Auschwitz am 27. Januar durch die sowjetische Armee befreit wird. Überlebt haben auch Viktor Kugler und Johannes Kleimann, die zunächst als Helfer ebenfalls verhaftet und inhaftiert worden waren. Viktor kann bei einem Bombardement der Alliierten aus einem Gefangenentransport flüchten und Johannes wird wegen seines schlechten Gesundheitszustands auf Drängen des Roten Kreuzes freigelassen. Miep Gies konnte ihrer Verhaftung entkommen, indem sie ihre Wiener Herkunft bei einem ebenfalls aus Wien stammenden Kommissar ausspielte. Ihren Mann Jan konnte sie bereits vorher warnen. Miep Gies sollte es auch sein, die Annes Tagebuch verwahrte und Otto Frank, nach dessen Rückkehr nun, nach dem schrecklichen Verlust seiner Familie, wenigstens die Aufzeichnung seiner jüngsten Tochter übergeben kann.
Otto beginnt erst einen Monat später mit der Lektüre, vorher findet er nicht die Kraft. Er beginnt schließlich für seine deutschsprachigen Freunde mit einer Übersetzung ins Deutsche, denn Anne hatte ihre Texte ja auf Niederländisch verfasst. Wir haben übrigens mit einer Übersetzung ins Deutsche von Mirjam Pressler gearbeitet. Otto übersetzt, weil er von den Aufzeichnungen tief berührt ist, Zitat: Eine ganz andere Anne enthüllte sich mir als das Kind, das ich verloren hatte. Ich hatte keine Ahnung von der Tiefe ihrer Gedanken und Gefühle gehabt, Zitat Ende. Mit Hilfe eines Artikels des befreundeten Historikers Jan Romain schafft es Otto, einen Verlag auf den Text aufmerksam zu machen, den Amsterdamer Verlag Kontakt, der die Schriften 1947 als Buch herausbringt. Und Otto Frank sagt dazu: Wie stolz wäre Anne gewesen, wenn sie dies erlebt hätte. Hatte sie doch am 29. März 1944 geschrieben: Stell dir vor, wie interessant es wäre, wenn ich einen Roman vom Hinterhaus veröffentlichen würde. Zitat Ende. Het Achterhaus war der von Anne angedachte Titel des Buchs, also das Hinterhaus. In den folgenden Jahren wird das Buch nicht nur in den Niederlanden erfolgreich, sondern erscheint 1950 auf Deutsch und Französisch, 1952 auf Englisch. Danach verbreitet sich der Text nur noch rasanter weiter. Bis heute ist das Buch in mehr als 75 Sprachen übersetzt, wird auf der ganzen Welt gelesen und gehört in vielen Schulen längst zur Standardlektüre. Auch wir haben es in der Schule gelesen. Es gibt auch seit einigen Jahren eine Graphic Novel dazu, eine Leseprobe verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und wie wir eingangs sagten, das Tagebuch der Anne Frank ist das wohl berühmteste Tagebuch aller Zeiten. Leider hält sich vor allem in rechten Kreisen hartnäckig der Mythos, dass es Fake sei. Der Grund: Angeblich seien Teile daraus mit Kugelschreiber geschrieben, der allerdings erst in den 50er Jahren handelsüblich käuflich zu erwerben war. Wenn ihr also mal ein Kugelschreiber-Emoji irgendwo seht im Social Web, Obacht, es könnte von jemandem stammen, der diesen Verschwörungsquatsch glaubt. Aber besser erklären kann das Susi von @keineErinnerungskultur. Auf ihrem Insta-Profil schreibt sie, Zitat, dass ihr dort alles findet, was, Zitat, du in der Schule nicht über Nazi-Verbrechen lernst. Und unter dem entsprechenden Kugelschreiber-Eklär-Video sind Kommentare, bei dem wird einem wirklich schlecht. Das könnt ihr euch selber mal geben, wenn euch danach ist.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass du hier die längere Passage jetzt so gut gemacht hast. Ich musste mich erstmal gerade wieder sammeln. Und diese ganzen Codes auf Social Media, na Social, wir sollen irgendwie socializen und es wird dann natürlich auch missbraucht. Also der Kugelschreiber ist wirklich harter Tobak, um Anne Franks Tagebuch einfach zu diffamieren und sowieso auch den Holocaust zu leugnen und was nicht alles dann am rechten Gedankengut geäußert wird. Unglaublich, was es alles für Codes und Zeichen im Netz gibt. Zum blauen Herz als AfD-Kennzeichen hatten wir euch ja auch schon einen entsprechenden Hinweis gegeben. Oh, Gott, einmal durchatmen. Zurück zum Tagebuch und zurück zu Anne Frank. An dieser Stelle können wir jetzt eine lange Aufzählung machen, welches Echo dieses Buch glücklicherweise ausgelöst hat, wie viele Denkmäler, Stiftungen, Bücher, Filme und Artikel an Anne Frank und ihre SchicksalsgenossInnen erinnern. Aber wir belassen es einmal bei unseren Quellen mit Dank an das Anne-Frank-Haus, den tollen Artikeln von Doris Herrmann, Doris Herrmanns auf fembio.org sowie Annes Cousin Buddy Elias, der sich wie die meisten anderen Überlebenden und ehemaligen WeggefährtInnen auch zeitlebens für die Erinnerung an Anne und auch ihre Freunde und Familie einsetzte.
Annes Traum der Schriftstellerei ging doch noch irgendwie in Erfüllung. Wir hätten sie natürlich lieber als noch lebende Schriftstellerin erlebt. Eine, die sich vermutlich gegen Hass und Hetze eingesetzt hätte, wie die Holocaust-Überlebenden Esther Bejarano und Margot Friedländer, die beide bis zu ihrem Tod aktivistisch blieben und für Frieden und ein respektvolles Miteinander damit dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte wirklich nie wieder passiert. Auch diesen starken Frauen haben wir je eine Folge gewidmet. Sind die Folgen 107 und 241. Ein kleines Gedenken hier auch nochmal an die wundervolle Margot Friedländer, die seit unserer Folge über sie leider verstarb, und zwar am 9. Mai 2025, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade einmal vor 4 Monaten.
Wir möchten Margot Friedländer, Sophie Scholl und eben auch Anne Frank und vielen, vielen anderen danken für alles, was sie im Namen der Aufklärung und der Menschlichkeit getan haben und auch erduldet und geleistet haben.
Am Ende dieser Folge geben wir die letzten Worte Anne Frank selbst. Im Eintrag vom 15. Juli 1944 schreibt sie: Das ist das Schwierige in dieser Zeit. Ideale Träume, schöne Erwartungen kommen nicht auf oder sie werden von der grauenhaftesten Wirklichkeit getroffen und vollständig zerstört. Es ist ein Wunder, dass ich nicht alle Erwartungen aufgegeben habe, denn sie scheinen absurd und unausführbar. Trotzdem halte ich an ihnen fest, trotz allem, weil ich noch immer an das innere Gute im Menschen glaube. Zitat Ende.
Und weiter schreibt sie: Zitat, es ist mir nun mal unmöglich, alles auf der Basis von Tod, Elend und Verwirrung aufzubauen. Ich sehe, wie die Welt langsam immer mehr in eine Wüste verwandelt wird. Ich höre den anrollenden Donner immer lauter, der auch uns töten wird. Ich fühle das Leid von Millionen Menschen mit. Und doch, wenn ich zum Himmel schaue, denke ich, dass sich alles wieder zum Guten wenden wird, dass auch diese Härte aufhören wird, dass wieder Ruhe und Frieden in die Weltordnung kommen werden. Inzwischen muss ich meine Vorstellung hochhalten. In den Zeiten, die kommen, sind sie vielleicht doch noch auszuführen. Deine Anne M. Frank. Zitat Ende.
So, wir und vermutlich auch ihr, wir werden das jetzt erstmal sacken lassen.
Ja, und lassen es auch so stehen. Und sagen danke, dass ihr bis hierhin gehört habt.
Danke auch an Daniel, der das hier für uns recherchiert hat. Grüße gehen raus.
Und ganz lieben Dank auch an Eva, die uns so lange mit dem Schnitt hier auch unterstützt hat. Und sie wird sich jetzt ihrem Masterstudium widmen. Dir alles erdenklich Gute, liebe Eva. Und
Ja, macht's gut, ihr Lieben. Entschuldigt die vielleicht manchmal roboterhaft vorgelesenen Sachen. Es hat uns auch ein bisschen geschützt, zum Teil Dinge einfach nur vorlesen zu können. Bleibt gesund und passt auf euch auf, und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe.
Alles Liebe.